Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Gerichtsreporterin und Krimi-Autorin Bettina Mittelacher zu Besuch. Sie ist unter anderem eine mörderische Schwester, da haben wir uns auch drüber kennengelernt, weil wir zusammen am 11. Februar auf diesem Event waren von den mörderischen Schwestern Hamburg-Schleswig-Holstein, da habe ich ja von berichtet immer auf meinem Blog. Sie schreibt überwiegend True-Crime-Bücher mit dem bekannten Hamburger Rechtsmediziner Professor Püschel. Vielleicht, wenn ihr True-Crime hört, kennt ihr ihn schon. Das Buch Totenpuzzle war das erste fiktive Buch, das sie zusammengeschrieben haben. Und das aktuellste Buch ist Tod durch Schuss. Und das ist ein True Crime wieder. Und ja, aktuell ist noch ein zweites Buch oder ein weiteres Buch in Arbeit. Ja, könnt ihr euch wahrscheinlich drauf freuen. Und ja, ach, und die beiden haben zusammen einen Podcast, Dem Tod auf der Spur. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den verlinke ich auf jeden Fall in den Beschreibungen. Ja, hallo Bettina, das war ja eine lange Vorstellung heute.
Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
Geht's dir gut?
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dir auch und den Hörern auch.
Ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar, kannst du mir sagen, wie ich mir die Arbeit einer Gerichtsreporterin vorstellen muss?
Also als Gerichtsreporterin gehe ich in die Prozesse. Ich entscheide vorher, welche Prozesse ich mir anhöre. Da gibt es so eine kleine Auswahl, was so stattfindet in der Regel. Und ich gucke dann, welches vermutlich oder mutmaßlich der spannendste Prozess des Tages ist, höre mir das dann an und mache mir ganz, ganz, ganz viele Notizen und dann schreibe ich darüber. Manche Sachen finden sehr kurz statt, also da ist der Prozess schon nach ein oder zwei Stunden erledigt. Solche Verfahren gibt es. Es gibt andere, die dauern Monate oder sogar Jahre, auch das kommt vor. Und dann kann ich leider nicht an jedem Verhandlungstag hingehen, weil viele, viele Sachen ja parallel laufen. Und dann muss ich gucken, was sind die Highlights. Klingt jetzt vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen blöd, aber was sind die interessantesten, spannendsten Tage eines Prozesses, der meinetwegen über Monate dauert? Wann sagt der Angeklagte was aus? Wann wird das Opfer, die Aussage des Opfers erwartet? Wann kommt ein ganz entscheidender Zeuge? Wann ist die Urteilsverkündung? Sowas sollte man natürlich tunlichst mitkriegen. Und ich schreibe dann für eine Tageszeitung jeweils die Artikel und über den jeweiligen Verhandlungstag.
Und also ich überlege gerade, es wäre für mich ziemlich schwierig herauszufinden, was wollen denn die Leser eigentlich lesen? Also welche Fälle sind für die spannend? Ist das ein Erfahrungswert von dir oder ist es eher, dass du einfach auch das wählst, was du spannend findest?
Also natürlich spielt auch eine Rolle, was ich persönlich spannend finde. Oft sind es Verfahren, wo es tatsächlich um Kapitalverbrechen geht, also Mord und Totschlag. Oft sind es auch Sachen, beispielsweise Betrügereien. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also vielleicht kennst du und vielleicht kennen die Hörer beispielsweise den Enkeltrick oder die Schockanrufe, solche Sachen, wo also Betrüger systematisch sich Leute raussuchen und die um Geld betrügen wollen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, auch über solche Verfahren zu sprechen und zu berichten und nicht nur oder ausschließlich über Mord und Totschlag, weil ich finde, dass die Gesellschaft darüber aufgeklärt werden sollte, damit die Täter möglichst nicht mehr so leicht Opfer finden, damit solche Maschen, Betrugsmaschen beispielsweise aufgeklärt werden. Auch beispielsweise ein Einbruch kann besonders spannend sein. Das hängt aber von der einzelnen Konstellation ab. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also unter Umständen ist das Tötungsdelikt an einem Tag weniger spannend als der Einbruch oder der Betrug. Das ist, hängt immer vom Einzelfall des Verfahrens ab.
Und wie muss ich mir ich sage jetzt mal Notizen vorstellen, die du bekommst, um auszuwählen?
Also es gibt von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft jeden Freitag eine sogenannte Presseliste. Und da wählen die Pressesprecher der Staatsanwaltschaft ein paar Verfahren aus pro Tag, ein, zwei, drei pro Tag, von denen sie meinen, das könnte die Presse beziehungsweise die Öffentlichkeit interessieren. Das ist dann, sind dann ein, zwei, drei von vielleicht 400 Sachen, die an einem Tag stattfinden oder von also auf jeden Fall etlichen Dutzend Verfahren, die an einem Tag stattfinden und anfangen. Und da muss man halt eine Auswahl treffen. Die treffen also schon mal eine Art Vorauswahl und die Redaktion entscheiden dann, okay, also von den beispielsweise zwei Fällen interessiert uns dieser mehr. Und da muss man natürlich noch bedenken, dass die Sachen ja nicht unter Umständen an einem Tag beendet sind. Also dass ich dann vielleicht 2 Wochen später zur Urteilsverkündung gehe, gleichzeitig fängt aber eine neue spannende Sache an und da muss ich natürlich auch Prioritäten setzen und gucken, ja, wofür entscheide ich mich, um jeweils diese Sache vernünftig zu darzustellen. Das ist natürlich auch ein Anspruch als Journalist, dass man einen möglichst guten Überblick über das Verfahren geben möchte und nicht nur, ich sag mal, Anklage, Verlesung und Urteil. Das wäre sehr schade und würde oft der Sache nicht gerecht und auch, ich sag mal, meinem journalistischen Anspruch nicht gerecht. Also ich möchte schon versuchen, so ein bisschen in die Tiefe einzusteigen und beispielsweise, ich sag mal, den Angeklagten kennenzulernen. Ihr wisst, was ich meine, nicht im Sinne von kennenlernen, dass ich persönlich mit ihm ins Gespräch komme, aber ich versuchen, ihn so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Prozessbeteiligte. Und ich möchte auch möglichst, dass der Leser oder der Hörer versteht, wie ist es zu diesem konkreten Urteil gekommen? Denn es ist ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also beispielsweise eine Vergewaltigung. Ich habe Verfahren erlebt, da hat ein Angeklagter, sagen wir mal, 8 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Ich habe aber auch beim Vorwurf der Vergewaltigung Verfahren erlebt, da hat der Angeklagte vielleicht 2 Jahre mit Bewährung bekommen. Sowohl die 8 Jahre waren vielleicht angemessen und in dem anderen Fall die 2 Jahre mit Bewährung, weil eben diese Fälle ganz, ganz, ganz unterschiedlich sind. Die Taten sind unterschiedlich, die Angeklagten agieren unterschiedlich, die Folgen für das Opfer sind unterschiedlich. Spielen ganz, ganz viele Details herein, warum ein Urteil vielleicht sehr viel höher ausfällt als das andere. Also man kann solche Fälle eigentlich nicht miteinander vergleichen. Jeder Fall ist einzigartig und auch das musste ich natürlich im Rahmen meiner Berufstätigkeit auch lernen, dass es ganz, ganz, ganz viele Aspekte gibt, die damit reinspielen. Und ich versuche möglichst dem, in meinem Fall Leser, ich schreibe ja für eine Tageszeitung, klar zu machen oder verständlich zu machen, warum ist dieses Urteil so entstanden oder ist in der Weise gesprochen worden, wie die Richter das gemacht haben. Es ist nicht so, dass ich jedes Urteil recht nachvollziehen kann. Manchmal denke ich auch, Mensch, ich persönlich hätte eine höhere Strafe verhängt oder vielleicht auch eine niedrigere. Aber trotzdem versuche ich darzulegen, warum man zu diesem Ergebnis gekommen ist, weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde für die Leser, dass sie das auch möglichst verstehen.
Ja, das finde ich auch total wichtig. Also ich finde, oder ich habe bisher immer nur so kurze Notizen gesehen, so und so verurteilt zu so und so vielen Jahren wegen dies und jenem. Und da habe ich mich ganz oft gefragt, Wie kommt das zustande? Ne? Also ich habe noch nie so einen ausführlichen Bericht, von dem du jetzt gerade erzählst, habe ich noch nie irgendwo gelesen. Ich habe jetzt auch keine Tageszeitung, aber weißt du, ob es irgendwo vielleicht so eine, keine Ahnung, so eine Sammlung gibt, wo man sowas nachlesen kann?
Also Sammlung weiß ich nicht, aber ich denke, wenn du googelst und Prozesse, das könnte beispielsweise bei Wochenzeitungen sein, wo dann auch oft ausführlicher über Prozesse geschrieben wird. Oder beispielsweise, wenn ich den Namen einer Zeitung nenne, dafür die ich arbeite, das Hamburger Abendblatt, wenn man das googelt und man beispielsweise auf Prozesse geht und auch meinen Namen eingibt, dann würde man sicherlich auch längere Texte finden über bestimmte Verfahren, wo man dann auch mal mehr als in 3 Zeilen lesen kann, worum es geht, sondern vielleicht also wirklich ausführlich erzählt bekommt, was steckt dahinter, was hat den Angeklagten dazu getrieben, diese Tat zu begehen, wie sind die Folgen fürs Opfer, warum kam es zu dem und dem Urteil. Das versuchen wir natürlich. Manchmal sind es aber auch eben auch mehrere Artikel über ein Verfahren, weil das sich eben über so und so viele Verhandlungstage hinzieht.
Das werde ich auf jeden Fall mal googeln.
Unbedingt, bitte. total spannend.
Ja, das glaube ich. Ich bin ja ein total großer True-Crime-Fan. Wir haben ja, als wir uns kennengelernt haben, kurz über euren Podcast gesprochen, wo ich ja den falschen Podcast gesagt habe, falls du dich erinnerst.
Weil ich einfach, jetzt gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, weil ich dachte, oh, ja, Gott sei Dank. ich habe einfach so viele abonniert, dass ich schon gar nicht mehr durchblicke, wer welchen macht und wie die alle heißen. Und naja, deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Wie bist du denn darauf gekommen, diesen Job zu machen? Weil du musst ja wahrscheinlich auch so eine Art Faszination von True Crime haben oder über, nee, was sagt man? Faszination zu True Crime? Sagt man das?
Ja, von, weiß ich nicht. Also, ich bin ausgebildete Journalistin. Das heißt, ich habe ein Volontariat gemacht und ich sag mal, natürlich gehört auch ein bisschen Affinität zur deutschen Sprache dazu. Dass man mit der deutschen Sprache gut umgehen kann, dass man ganz gut schreiben kann und so weiter. Dann eben die Ausbildung zur Journalistin. Und ich bin dann zum Hamburger Abendblatt gekommen, habe in der Lokalredaktion gearbeitet und es gab dort einen Kollegen, der Gerichtsreporter war damals, ist lange, lange her. Und ganz klassisch, der war im Urlaub und es musste ein Prozess besetzt werden. Und dann hieß es, Bettina, kannst du da heute hingehen? Und ich habe das gemacht, wusste auch nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse, muss aber sagen, dass mich das von Beginn an unglaublich fasziniert hat. Und ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, dass ich also nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich sehr, sehr überwiegend Gerichtsberichterstattung mache. Und ich finde es bis heute spannend. Nicht jeder Fall ist super spannend, aber es gibt so viele Facetten, dass ich das immer noch sehr, 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 sehr gerne mache und immer noch hochspannend finde.
Ja, vor allem finde ich interessant, dass nicht jeder aus Boshaftigkeit tötet, sondern viele auch aus Verzweiflung oder keine Ahnung, was da alles hintersteckt. Man denkt ja oft, wenn jemand ermordet wird, ist es immer Boshaftigkeit. Die wollen ans Geld der Person oder die wollen irgendwelche Wertgegenstände haben oder sind eifersüchtig oder so. Aber es gibt ja auch wirklich verzweifelte Leute, die keinen Ausweg mehr sehen.
Das ist auch eine Erkenntnis, die ich sehr früh und sehr schnell, sehr bald gewonnen habe. Also nicht jeder Mensch, der jemanden anderen getötet hat, ist wirklich der eiskalte Killer. Ich glaube, das ist sogar eher die Ausnahme, ja. Der eiskalte Killer. Sondern es gibt viele Menschen, die da sitzen, die eigentlich sich gar nicht vorstellen könnten, dass sie jemals in eine Situation kommen, wo sie eine andere Person töten. Das ist dann vielleicht, hat sich eine Situation hochgeschaukelt. Ein monatelanger Streit ist plötzlich eskaliert. Oder es gibt tatsächlich auch jemanden, der aus Verzweiflung jemand anderen getötet hat. Auch solche Fälle habe ich miterlebt. Und den eiskalten Killer, auch solche habe ich miterlebt. Einige, das ist immer dann besonders, ich sag mal, wirklich gruselig, schaurig. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man solche Leuten zuhört. Aber ich denke, überwiegende Zahl derjenigen, die wegen Tötungsdelikten vor Gericht stehen, da ist irgendetwas passiert im Leben, was zu einer außergewöhnlichen Situation gebracht hat und damit eben auch zu einer außergewöhnlichen Reaktion und dann eben passiert etwas, was man eigentlich nicht wollte.
So kommt mir das auch vor. Also nachdem ich sehr viele Folgen gehört habe, glaube ich das auch, dass das so ist. Du bestätigst also das, was ich mir gedacht habe. Wie ist denn das? Musst du Ahnung von Recht haben oder kommt das mit der Zeit? Du kriegst ja viel mit und irgendwann wirst du wahrscheinlich wissen, okay, das ist ein Fall für so und so Verurteilung oder so, denke ich mal.
Ja, also als ich beim allerersten Mal im Gericht war, hatte ich wirklich keine Ahnung. Ich bin keine Juristin, aber ich habe mich sehr, sehr schnell eingearbeitet. Ich mache überwiegend Strafrechtsverfahren, fast ausschließlich Strafrechtsverfahren und habe natürlich da über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte auch mir eine Menge Wissen angeeignet. Natürlich komme ich immer noch mal in Situationen, wo ich ein Detail vielleicht nicht verstehe, aber das ist ja auch der Job des Journalisten, dass man da nachfragt. Und ich stelle lieber mal eine Frage zu viel, als dass ich irgendetwas schreibe, was ich vielleicht nur halb verstanden habe, damit ich auch wirklich das alles ganz vernünftig und korrekt darstelle. Also das Wissen ist mittlerweile da. Und auch, was du eben angesprochen hast, einigermaßen erfahrungswert. Also ich kann jetzt nicht sagen, der kriegt 7 Jahre oder der kriegt 8 Jahre, aber so ungefähr, wohin die Reise geht, was wahrscheinlich ist, ist das jetzt ein Fall, wo es vielleicht noch eine Bewährungsstrafe gibt oder noch eine Geldstrafe oder wo es eine sehr hohe Freiheitsstrafe gibt. Also dafür kriegt man natürlich schon ein Gespür so allmählich mit der Zeit.
Ja, das fehlt mir völlig, weil bei der Zusammenfassung kriegt man sowas überhaupt gar nicht so mit, finde ich. Man hört sich die Fälle an und also die Verurteilung ist einmal im Hintergrund oder oft. Ich, ne, das richtig Wichtige sind ja immer so, was ist passiert und wie ist es rausgekommen und so weiter. Ja, du hast gerade deinen allerersten Tag als Gerichtsreporterin erwähnt. Kannst du mal erzählen, wie das so war, wenn du da so planlos gesessen hast?
Also das war tatsächlich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, etwas schwierig, weil das war ein Verfahren, das lief schon eine Weile. Also das war nicht ein erster Verhandlungstag, sondern ein, ich meine, das war sogar ein Prozess um ein Tötungsdelikt und sagen wir mal der fünfte Verhandlungstag. Und wenn man dann da reinkommt und dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird, dann muss man natürlich dann möglichst viel aufschnappen, ganz wie wild mitschreiben, was ich übrigens bis heute auch mache. Ich schreibe sehr viel mit und nehme natürlich dann einen Extrakt für meine Texte. Ich schreibe immer viel, viel mehr mit, als ich hinterher auch wirklich verarbeiten kann. Aber es war, der glückliche Zufall wollte es, dass da ein sehr, sehr, sehr netter Kollege eines anderen Mediums da saß, und der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und mitkriegte, dass ich da so, naja, eben unerfahren war und dass ich die bestimmt die eine oder andere Frage hatte, und der mich dann in einer Verhandlungspause so ein bisschen an die Hand genommen hat und mir so ein paar Sachen erklärt hat. Dann ist es natürlich auch so, dass man dann vielleicht den Verteidiger ansprechen kann. Man kann die Pressestelle anrufen, die Gerichtspressestelle, die Pressestelle der Staatsanwaltschaft, und sich dann noch Informationen holen. Also das geht. Das ist natürlich heutzutage bei mir schon so, dass ich eben dieses gewisse Vorwissen, diese Kenntnisse habe, dass mir sowas nicht mehr passiert, dass ich dann völlig ahnungslos, ratlos bin. Aber an diesem ersten Tag, da kamen eben mehrere unschöne, unglückliche Umstände zusammen. Eben wenn also ein Prozess anfängt mit einer Anklageverlesung, dann weiß man natürlich, worum es geht. Dann kann man mitkriegen, ja, aber das ist der Vorwurf. Da bist du sofort im Fall drin. Und hier hieß es nur, geh mal los, da ist irgendwie ein Tötungsdelikt, ne? Da soll heute was Spannendes passieren. Ja, und dann sitzt du da, und das war natürlich nicht ideal, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt.
Ja, vor allem war das ja wahrscheinlich Schicksal, ne? Wenn du vorher so, also ich habe jetzt den Eindruck, dass du zwar dieses Volontariat gemacht hast, aber gar nicht so recht wusstest, okay, ich mache das jetzt und weiß meine Richtung gar nicht. Dann war das doch eigentlich so ein Stups, oder?
Ja, ich habe natürlich vorher auch schon viele, viele Geschichten gemacht, die die Lokalredaktion betrifft, also Hamburg-Themen, so querbeet. Aber es war wirklich so, dass ich von dem Moment an, als ich das erste Mal in so einer Hauptverhandlung saß, in einem Prozess saß, dachte, wow, also das ist jetzt wirklich spannend, das möchtest du gerne weitermachen. Kann man wirklich so sagen, absolut.
Wie toll, finde ich total toll.
Ja.
Gibt es denn auch Fälle, über die nicht berichtet werden darf?
Ja, also es gibt also Fälle, über die berichtet nicht, also jetzt die eigentliche Tat, darüber wird ja in der Regel schon berichtet. Also beispielsweise ein Tötungsdelikt, eine Vergewaltigung oder, das gibt es schon. Aber es gibt Prozesse, die nicht öffentlich sind, wo also keiner, der da nicht beruflich zu suchen hat, also die Juristen, die Angeklagten, die Verteidiger und so weiter, wo also sonst niemand rein darf. Und das sind grundsätzlich Verfahren, wo Jugendliche vor Gericht stehen, also junge Menschen unter 18. Oder die zur Tatzeit unter 18 waren. Das ist das Entscheidende. Also es könnte beispielsweise ein 22-Jähriger auf der Anklage sitzen, der aber zur Tatzeit 16 war, eben vielleicht durch welche Umstände auch immer erst Jahre später gefasst wurde oder wie auch immer. Und solche Verfahren, wo es also sehr junge Menschen betrifft, die angeklagt sind, finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So will es das Gesetz, auch zum Schutz derjenigen, um die es geht. Es gibt auch Verfahren, wo teilweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, beispielsweise Vergewaltigungsverfahren, wo ein Opfer aussagt und wo man vorher weiß, also die Betroffenen haben ja vorher schon mal eine Aussage bei der Polizei gemacht. Und dann weiß man, es geht wirklich ins Intimste. Und ne, sehr, 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 sehr persönliche Bereiche. Und da sagt das Gerichtsverfassungsgesetz, dass die Persönlichkeitsrechte dieser betroffenen Person also das Intimste sozusagen für sich zu behalten und nicht am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen oder im Radio verbreitet zu bekommen. Dieses Bedürfnis, dieses Interesse ist höher zu gewichten als das Interesse der Öffentlichkeit, über dieses Detail aus dem Prozess zu erfahren. Und dann kann für eine bestimmte Dauer des Verfahrens auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Ansonsten ist ja jedes Strafverfahren öffentlich. Das heißt, du und alle Hörer, die es interessiert, können in den Verhandlungssaal gehen und da reingehen und sich das anhören. Das soll auch so sein, also im weitesten Sinne so ein bisschen, das Volk guckt der Justiz auf die Finger. Wir machen hier keine Justiz hinter verschlossenen Türen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und deshalb sind die Verfahren in der Regel öffentlich, aber eben Ausnahmen gibt es auch da und die sind ziemlich genau geregelt, wie das laufen darf.
Und wie komme ich da als Normalsterblicher dran? Ich weiß ja zum Beispiel gar nicht, welche Verhandlungen stattfinden. Da fängt es schon an.
Also da, man kann natürlich in die örtliche Zeitung gucken. Da hat man manchmal Glück und da steht vielleicht drin, morgen vor dem Landgericht ist das Verfahren gegen Person X, weil die Tat früher eine große Rolle spielte, weil die in den Medien schon groß berichtet wurde. Und dann gibt es da vielleicht eine Notiz in der Zeitung oder im Radio wird darauf hingewiesen. Man kann natürlich auch einfach mal in das Strafjustizgebäude des Ortes gehen, wo man wohnt und ich sag mal, sich treiben lassen und sagen, ich gucke hier mal rein, ich gucke da mal rein und bleibt da dann vielleicht sitzen und sagt, oh, das ist ja hier spannend. Es gibt in Hamburg und ich denke auch in anderen Städten gibt es Leute, die regelmäßig sich Verhandlungen angucken, so wie andere vielleicht zu Hause Fernsehen gucken, sagen die, ich gehe ins Gericht und gucke mir da Sachen an. Das ist viel spannender als die Soap, die ich mir im Fernsehen angucke oder irgendwas anderes, was ich vielleicht als Hobby habe. Also da gibt es tatsächlich Leute, die das regelmäßig machen und ja, weil sie eben meinen, dass es eine sehr spannende Geschichte ist, die sie da jeweils erleben und ich kann das nur bestätigen.
Ich möchte das auch mal machen.
Solltest du unbedingt. So?
Ja?
Ja.
Ah, na gut, du arbeitest in dem Job, natürlich rätst du mir dazu.
Na klar.
Ja, ich finde das so aufregend. Ich finde das wirklich aufregend, was du machst.
Ja, ist auch sehr, sehr, wirklich bis heute spannend. Ich kann also wirklich mich überhaupt nicht beklagen über meinen Beruf. Ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk, einen Beruf zu machen, der einen auch noch nach Jahrzehnten interessiert und wo ich auch sagen kann, jeder Tag ist anders. Ich langweile mich nie und es ist immer noch spannend, aber es ist natürlich auch viele Lasten, was ich höre. Das ist die Kehrseite. Aber ja, gut, damit muss ich klarkommen.
Was war denn der für dich schlimmste Fall, über den du bisher berichtet hast?
Oh, zu dem Schlimmsten komme ich vielleicht gleich. Es gibt viele Verfahren, die mich belastet haben. Ich bin also jemand, der sich das da anhört, der auch im Gerichtssaal professionell ist. Ich muss natürlich meine Arbeit machen, muss meinen Job machen. Ich muss ja auch in der Regel unmittelbar nach dem Prozess was Vernünftiges zu Papier bringen. Ne? Ich schreibe ja für eine Tageszeitung, da kann ich also nicht sagen, übernächste Woche schreibe ich meinen Artikel, wenn ich mich, ich sag mal, gesammelt und beruhigt habe. Also ich muss da sehr professionell sein. Es gibt aber wirklich Verfahren, wo ich auch schon im Verhandlungssaal gesessen habe und mir die Tränen liefen. Es gibt Verfahren, wo ich wirklich die Geschichte, ich sag mal, mit nach Hause nehme, die mich weiter bedrückt und auch tatsächlich noch im Schlaf beschäftigt. Beispielsweise war ich im vorvergangenen Jahr in einem Verfahren, das sehr lange gedauert hat, ich glaube ein Dreivierteljahr lang, gegen einen KZ-Wachmann, der angeklagt war, eben von 1943 bis 1945 in einem Konzentrationslager auf dem Wachturm gestanden zu haben und dort also dafür gesorgt zu haben, dass niemand flieht, dass da ne, alle keiner aus der Reihe tanzt und so weiter und so fort. Dieser Prozess hat mich sehr belastet, weil es etliche Überlebende des KZ gab, die als Zeugen ausgesagt haben, die geschildert haben, Dinge, die 70 Jahre zurückliegen, aber die so furchtbar sind. Jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte, deutschen Geschichte befasst hat und vielleicht mit dem, was in Konzentrationslagern gewesen ist. Und da waren also Menschen, die das erlebt haben und überlebt haben, knapp überlebt haben und die von ihren Leiden geschildert haben. Und wenn du das hörst, das geht so nahe, dass das es macht einen wirklich fertig, sowas zu hören. Ein anderes Verfahren, ganz andere Qualität, war das Zugunglück von Eschede. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, es ist lange her, das war 1998, da gab es ein ganz, ganz furchtbares Zugunglück in Niedersachsen mit 101 Toten. Über dieses Verfahren habe ich auch berichtet, das ging auch über Monate, dieser Prozess. Man hörte immer vorher 101 Tote und man hörte auch, ich glaube, 100 Verletzte, um die 100 Verletzte gab es bei diesem Zugunglück. Und ich habe dort Menschen erlebt, die dieses Zugunglück überlebt haben, die aber von denen man sagen kann, ich weiß nicht, ob die wirklich Glück damit hatten, die so, okay, so schwer verletzt waren, dass ihr Leben wirklich ein vollkommen anderes war als vorher. Und das muss man sich, glaube ich, auch mal klar machen, dass jemand, der verletzt ist, der überlebt hat, unter Umständen ein ganz, ganz anderes Leben führt als das, was er vor einer Tat hatte. Der kann unter Umständen nicht mehr laufen, der hat schwerste Organverletzungen, denn ich weiß nicht, was noch alles passieren kann. Und das war auch sehr bedrückend, das zu erleben. Aber wenn du mich jetzt nach dem allerallerschlimmsten Verfahren fragst, grundsätzlich ist es sehr schwer, wenn Kinder betroffen sind. Berührt mich persönlich ganz, ganz besonders. Ich habe selber einen Sohn, gut, der ist inzwischen erwachsen, aber trotzdem, der war auch mal klein. Das bedrückt mich insbesondere sehr doll. Da gab es auch in Hamburg mehrere Verfahren, wo die sehr, sehr, sehr schlimm waren. Und für mich der allerschlimmste war der eines 7-jährigen Mädchens, die im Elternhaus verhungert ist. Die Eltern haben dieses Mädchen in seinem Zimmer eingesperrt und systematisch praktisch vor sich hin vegetieren lassen. Und die ist dann eines Tages verhungert, beziehungsweise sie ist an Erbrochenem erstickt, aber war so ausgezehrt und hatte so lange gelitten. Es ist unbeschreiblich, was dieses Mädchen durchgemacht hat, über Jahre. Und das waren wirklich Details, die man da gehört hat, die ganz, ganz, ganz an die Substanz gingen und die mich einfach fertig gemacht haben. Das war 2005, dieses Verfahren, ist also 18 Jahre her. Und ja, ich erinnere viele, viele, viele Details, die mich bis heute ganz sehr berühren und die mich bis heute wirklich, ja, ich will nicht sagen, nicht schlafen lassen. Also so, das hat sich natürlich ein bisschen nivelliert, das ist klar. Aber die mich nach wie vor unglaublich bedrücken. Also das war ganz, ganz, ganz furchtbar.
Ich glaube, an den Fall oder an Ähnlichen zumindest kann ich mich erinnern, dass das Kind dann die eigenen Haare gegessen hat.
Ja, und so. Genau das. Genau der Fall, ja, ist das, wo die aus Hunger die eigenen Haare, ja, gegessen hat. Und also das war wirklich ein Leid über Jahre. Und das war ganz, 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 ganz schwer zu ertragen, wenn man da das alles miterlebt hat, mitgehört hat, was dieses Mädchen durchleiden musste. Und ja, das war wahrscheinlich das Verfahren, was mir am meisten zugesetzt hat. Es gab auch andere Verfahren, die ähnlich schlimm waren, aber ich glaube, das war wirklich das von allen das Allerschlimmste.
Ich erinnere mich gerade, dass ich da tatsächlich einiges drüber gelesen habe damals. Wie alt war ich denn da? Ich muss mal kurz überlegen, wenn das 18 Jahre her ist, war ich Mitte 20 oder so. Und ja, das hat mich auch so schockiert, wie Eltern so mit ihrem Kind umgehen können, weil das einfach, das ist so unvorstellbar. Also ich glaube, ich hätte, wenn ich bei diesem Prozess dabei gewesen wäre, würde ich da wahrscheinlich auch ständig dran denken. Das wird man ja nie mehr los.
Nee, wird man auch nicht. Da hast du vollkommen recht. So ist es auch. Also das ist natürlich nicht so, dass ich da nonstop dran denke, ganz klar. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man an diesen Fall erinnert wird und dann kommen auch Details hoch und Emotionen hoch, die schwer zu ertragen sind.
Das glaube ich sofort. Aber wo wir gerade bei so schweren Fällen sind, hast du auch schon mal was Außergewöhnliches im Gerichtssaal erlebt?
Ja, auch da muss ich sagen, leider. Ich habe tatsächlich mal miterleben müssen, wie jemand vor meinen Augen ermordet wurde im Gerichtssaal.
Was?
Ja, kurz zu den Hintergründen. Es war angeklagt ein Mann, der seine Freundin getötet hatte. Und dieser Mann war angeklagt wegen Totschlags. Der war, ich meine, Ende 40. Und die Frau war auch so irgendwie Anfang, Mitte 40. Und er hat ausgesagt im Prozess, sie wollte das. Sie wollte, dass ich sie beim Sex stranguliere, zu Tode stranguliere. Sie hatte diese Todessehnsüchte, sie war depressiv und es war also sozusagen aus seiner Sicht eine Tötung auf Verlangen. So hat er das hier im Gericht geschildert und tatsächlich war es nicht zu widerlegen. Man muss ja auch vor Gericht zu einer gewissen Überzeugung kommen, als Gericht, was ist wahr, was kann man glauben, was ist vollkommen abwegig. Und das war nicht zu widerlegen, weil auch bekannt war, dass diese Frau depressiv war. Und tatsächlich hat dieser Angeklagte dann für die Tötung dieser Frau 3 Jahre, 9 Monate Freiheitsstrafe bekommen, wegen Totschlags im minderschweren Fall. Diese getötete Frau hatte einen väterlichen Freund, der mit im Prozess gesessen hat, der sich das angehört hat und der auch die Urteilsverkündung angehört hat. Ich saß also in diesem Prozess, das Urteil wurde verkündet, 3 Jahre, 9 Monate Haft, alle setzten sich hin und plötzlich hörte ich hinter mir ein Keuchen. Ich sah, wie ein Mann an mir vorbeisportete, auf den Angeklagten zurannte. Und aus meiner Sicht sah es so aus, als wenn er dem 2 Faustschläge versetzt. Dann sah ich aber Blut, sehr viel Blut. Und dann kriegte ich mit, das waren keine Faustschläge, sondern der Angreifer hatte ein Messer dabei,
Ach du
was,
Scheiße.
was eigentlich gar nicht sein darf. Das ist, soll eigentlich vermieden werden, dass Waffen in das Gebäude reinkommen. Aber der hatte es geschafft, dieses Messer mit ins Gebäude reinzuschmuggeln, ist also auf den Angeklagten zugerannt und hat ihn 2 Messerstiche versetzt. Und der Angeklagte ist dann also zusammengesackt und ich muss sagen, vor meinen Augen verblutet. Das war ein unglaublich schockierendes Erlebnis. Das ist natürlich auch logischerweise etwas, womit man überhaupt nicht rechnet, dass man sowas miterleben muss. Ich war dann noch dabei, als Notärzte reingerannt kamen, die versucht haben, diesen Mann zu retten. Hinterher stellte sich heraus, dass er so schwer verletzt war, dass jede Hilfe zu spät gekommen wäre. Aber erstmal saß ich da noch minutenlang und musste da also wirklich wie erstarrt zugucken, was da im Gerichtssaal passiert ist und dass vor meinen Augen jemand stirbt. Und das war natürlich ein Erlebnis. Ich sage dazu, wann das war, 1994, also fast 29 Jahre her. Das werde ich auch nie vergessen. Das war ein unglaublicher Schock. Ich war danach wirklich fast wie gelähmt. Ja, das ist etwas, was ich auch schwer verdaut habe. Das eine schlimme Erfahrung.
Träumt man da nicht auch von anfangs?
Das kann gut sein, dass ich davon geträumt habe, das weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich wirklich, ich sag mal, unter Schock in die Redaktion gegangen bin, dass man mir gesagt hat, ja, schlimm, was du erlebst hast, aber du musst natürlich jetzt drüber schreiben. Ich habe gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Ich will nach Hause, ich kann nicht mehr. Und dann hieß es doch, wir kriegen das hin. Und dann haben wir es so gemacht, dass ich einem Kollegen erzählt habe, was ich erlebt habe. Und er hat es praktisch für mich aufgeschrieben. Dann ging das so einigermaßen. Ich bin dann nach Hause, habe natürlich wirklich absolut neben mir gestanden. Das Verrückte war, dass 2 Tage später im selben Verhandlungssaal wieder eine Urteilsverkündung in einem Totschlagsprozess war und ich wieder dorthin gehen sollte. Ich habe das dann auch gemacht, aber Mir haben echt die Knie gezittert, weil das ganz, ganz tief natürlich drinsteckte, diese Erfahrung. Das war wirklich etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, ich glaube, ich hätte den Saal gar nicht mehr betreten, wahrscheinlich. Oh, schlimm.
Ja.
Ah, jetzt wollen wir aber mal in Richtung Bücher abdriften. Jetzt haben wir so
Okay.
viel über deinen Job erzählt.
Gerne.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit Professor Püschel zusammenarbeitest?
Also, ich bin ja seit über 30 Jahren Gerichtsreporterin. Er ist seit, jetzt muss ich überlegen, einiges über 40 Jahren Rechtsmediziner. Und natürlich begegnet man sich bei dem einen oder anderen Prozess. Er kommt dann als Sachverständiger hin und sagt beispielsweise über bestimmte Verletzungen aus und er stellt sein Gutachten. Ich bin als Reporterin da. Also, wir sind uns schon das eine oder andere Mal begegnet. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns im Jahr 2015, als ich mal eine rechtsmedizinisches Spezialgebiet recherchiert habe und dazu mit ihm ein Interview geführt habe. Und ich fand das super spannend, ein ganz, ganz spannendes Fach, das mich sehr fasziniert hat. In diesem konkreten Fall ging es darum, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich selbst verletzen, beispielsweise einen Finger abhacken, um Versicherungssummen kas zu kassieren. Und Rechtsmediziner können in den allermeisten Fällen nachweisen, wenn diese Verletzung absichtlich zustande gebracht wurde. Wenn also diese Menschen wissentlich sich verletzt haben, eben mit dem Hintergrund, die Versicherung betrügen zu wollen, hohe Entschädigungssummen erschleichen zu wollen. Und da gibt es bestimmte rechtsmedizinische Tricks, nenne ich es mal, also Erkenntnisse, dass man sagen kann, diese Verletzung kann so nicht passiert sein. Das ist kein Unfall, das muss absichtlich passiert sein. Und darüber hatte ich gelesen und darüber habe ich mit Professor Püschel ein Gespräch geführt, was dann in einen super spannenden Artikel gemündet ist. Ich fand das total faszinierend. Und naja, und in diesem Gespräch haben wir festgestellt, es gibt doch, ich sage mal, viele gemeinsame Interessensgebiete, viele gemeinsame Fälle, die er natürlich aus seiner Perspektive erlebt hat, ich durch meinen Beruf. Und dann entstand eine Serie fürs Hamburger Abendblatt über, ich sage mal, viele spannende Fälle. Und aus dieser Serie ist ein erstes Buch entstanden. Und das hat uns so viel Freude gemacht, diese Geschichten auch mal länger als, ich sage mal, Zeitungsartikellänge aufzuschreiben, sondern wirklich auch mal in Buchkapiteln über mehrere Seiten. Es stimmte auch die Chemie zwischen uns beiden und da ist dann ein zweites, drittes, viertes Buch entstanden und mittlerweile haben wir, glaube ich, 9 gemeinsame Bücher
Und die sind alle an mir
geschrieben.
vorbeigegangen.
Ja.
Wie kann das denn sein?
Wird höchste
Ja.
Zeit, dass du dich damit befasst. Vor allen Dingen, weil eben die allermeisten davon True Crime sind, weil dich das ja so interessiert. Aber eben auch ein Thriller dabei ist, an dem wir uns rangewagt haben. Das war für uns beide ein Experiment, auf das wir uns gefreut haben, was uns auch sehr viel Spaß gemacht haben. Denn sowohl er als Rechtsmediziner als auch ich als Gerichtsreporterin waren es bis dahin nur gewöhnt, ausschließlich gewöhnt, ich sage mal, über wahre Fälle authentisch zu berichten, professionell zu berichten. Das ist wahr, das ist passiert. So und so ist eine Sache abgelaufen. Und hier hatten wir tatsächlich mal die Möglichkeit, uns eine Geschichte auszudenken, die Fantasie spielen zu lassen und Charaktere zu entwickeln. Und das hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt einen zweiten Thriller schreiben.
Genau, der erste Thriller war ja das, wo du bei Meet and Greet draus gelesen hast.
Genau,
Totenpuzzle, ne?
Totenpuzzle, korrekt.
Okay.
Da geht es um einen Serienmörder, einen fiesen Serienmörder. Und ja, also das ist wirklich, ich finde, ein sehr, sehr spannendes Buch. Aber ich muss auch dazu sagen, für die ganz, ganz, ganz sensiblen Gemüter, die
Ach so.
beispielsweise sagen, wenn ich abends den Tatort gucke, da kann ich schon nicht mehr schlafen. Für solche Menschen ist das Buch dann wahrscheinlich eher nicht geeignet, weil es geht schon, also es ist jetzt kein Splatter oder sowas, überhaupt nicht, aber es geht auch schon so ein bisschen zur Sache. Und ja, so ganz, ganz zart beseitete Menschen, würde ich es vielleicht eher nicht empfehlen, aber wer wirklich Interesse an spannenden Fällen hat, auch wer Interesse an Rechtsmedizin und True Crime hat, kommt bestimmt auf seine Kosten, weil wir natürlich sehr, sehr darauf geachtet haben, auch Sachen authentisch darzulegen und nicht irgendwie die Arbeit beispielsweise des Rechtsmediziners oder des Kommissars so ein bisschen so lax abzuhandeln, nach dem Motto, ach, wird schon irgendwie stimmen und Hauptsache die Geschichte ist gut. Also wir haben uns da natürlich auch bemüht und hatten den Anspruch, auch die Arbeit der Beteiligten, unsere ausgedachten Charaktere trotzdem auch authentisch zu schildern.
Ich habe mal eine Frage zu den True Crime Büchern.
Ja.
Sind die denn in Romanform geschrieben oder sind die eher so, naja, informativ? Weil ich habe ein True Crime Buch gelesen letztes Jahr und da waren irgendwann so viele Informationen drin, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Also es war wirklich vollgepackt mit minutiösen, also es ging irgendwie um eine Krankenschwester, die die ganzen Patienten umgebracht hat. Und da waren dann die ganzen minutiösen Auflistungen, wann sie wem was gegeben hat und wann sie zur Rettung geeilt ist und so weiter.
Also unsere Fälle sind sicherlich authentisch geschildert, aber wir bemühen uns auch, ich sag mal, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Also es sollten natürlich die wichtigsten Details dastehen. Beispielsweise, wenn du das mit der Krankenschwester erzählst, möglicherweise hat die Patienten ja mit irgendwelchen Spritzen getötet. Das weiß ich jetzt nicht, in welchem Fall du redest. Aber da würden wir natürlich nicht einfach nur schreiben, die hat die umgebracht, sondern wir würden schon sagen, beispielsweise den, ich sag mal, Insulin injiziert und hat sie dadurch. Aber nun, wann, welche Spritze und wie im Detail? Also darauf achten wir schon, dass wir den Leser, ich sag mal, nicht ermüden, weil er soll ja auch eine spannende Lektüre haben. Das ist ja kein Fachbuch, was wir schreiben, sondern das ist etwas Populärwissenschaftliches, das, wo wir uns auch wirklich Mühe geben und den Anspruch haben, die Geschichten auch spannend darzustellen und nicht so detailversessen und so detailverliebt, dass hinterher der Leser sagt, oh Mensch, jetzt weiß ich zwar ganz viel, aber eigentlich hat es mich gelangweilt. Also so arbeiten wir nicht oder wollen wir nicht arbeiten. Ich denke, das gelingt uns auch ganz gut, dass wir wirklich auch den Fall möglichst spannend darstellen. Ich sage mal, vielleicht sogar ein bisschen wie im Krimi. Aber wie gesagt, es stimmt alles, was wir schreiben. Da ist nichts Ausgedachtes, nicht verharmlost oder zu viel weggelassen, dass man die Geschichte nicht mehr vernünftig rüberbringt. Das ist also so ein Balanceakt zwischen spannendem Erzählen, aber auch bei der Wahrheit bleiben. Und das versuchen wir hinzukriegen.
Das klingt gut. Wie heißt denn das erste gemeinsame Buch?
Tote schweigen nicht, ist das erste gemeinsame Buch mit gemeinsamen Fällen. Dann gibt es zwei weitere aus einer selben Serie, Tote lügen nicht und der Tod gibt keine Ruhe, also zwei weitere Bücher. Beispielsweise haben wir auch ein Buch, wo wir uns einem speziellen Thema gewidmet haben, das heißt Vermisst. Da geht es also ausschließlich um Fälle, wo ja, jemand verschollen ist, vielleicht nur über wenige Stunden, vielleicht aber auch über Jahrzehnte, wo wir dann versuchen, auch natürlich die ganzen Aspekte dieses Themas zu erfassen, dass wir sagen, wenn jemand vermisst ist, die Opfer sind ja nicht nur die Eingeschlossenen oder die Menschen in den Gräbern. Die Opfer sind auch immer die Angehörigen, die Familie, diejenigen, die den Menschen vermissen, die ihn geliebt haben und die nicht wissen, was mit dem ist. Ne? Welches Schicksal hat den erlitten? Ist der gefangen genommen? Ist er tot? Ist er ausgewandert? Ne? Was ist jetzt mit diesen Menschen passiert? Und das fanden wir ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und auch sehr berührendes Thema und sehr wichtiges Thema, dem wir auch dann ein Buch gewidmet haben mit, ich weiß nicht mehr, wie viel unterschiedlichen Fällen, 8 oder 9 unterschiedlichen Fällen, 8 oder 9 unterschiedlichen Schicksalen. Denn, also ich als Gerichtsreporterin und auch Buchautorin sehe eben den ganzen Fall. Ich sehe den Angeklagten, den Täter Und ich sehe aber auch das Opfer und die Angehörigen. Und da versuchen wir also allen gerecht zu werden und ich sag mal, den Blick aus unterschiedlichen Perspektiven auf einen Fall zu werfen und das möglichst auch authentisch und eindrucksvoll darzulegen, was passiert, wenn eine Straftat begangen wurde, was passiert mit dem Menschen.
Habt ihr auch schon mal was mit Cold Cases gemacht?
Ja, Cold Cases, da gab es beispielsweise einen Fall, der in Norddeutschland eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Da ist eine Frau verschwunden aus ihrem Haus, eine Frau Anfang 40, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Polizei ging zunächst davon aus, na ja, die wird vielleicht Suizid begangen haben. Man hat dem Ehemann hinterher gesagt, warten Sie mal ab, nächstes Jahr, wenn die Maisfelder abgeerntet sind, dann wird man wahrscheinlich den Körper ihrer Frau finden.
Das soll doch keiner hören.
Ja, und keiner wusste, was mit dieser Frau passiert ist, aber viele Menschen sind davon ausgegangen, sie ist nicht freiwillig weg, sie hat auch nicht Suizid begangen, sondern sie ist umgebracht worden. Und so war es dann auch tatsächlich. Aber was dieser Frau wirklich widerfahren ist, ist erst, ich meine, 28 Jahre später aufgeklärt worden, dass sie nämlich durch einen Serientäter umgebracht wurde, der sie privat kennengelernt hatte und der sie dann getötet hat. Ja, aber weil man keine Leiche gefunden hatte, hat man eben nicht gewusst, was wirklich mit ihr passiert ist. Und es hat eine kleine Runde von sehr, sehr engagierten Menschen gegeben, die diesen Fall dann nach Jahrzehnten aufgeklärt haben. Mit dabei war ganz, ganz federführend war der Bruder der Vermissten, der nun zufällig ein hochrangiger Hamburger Polizist war und der sich dann, als er in Pension gegangen ist, noch mehr für den Fall einsetzen konnte, als er es vorher schon getan hatte, der dann also ganz, ganz viel Zeit und Mühe und auch natürlich seine beruflichen Kenntnisse investiert hat, um das Schicksal seiner Schwester aufzuklären. Mit dabei waren andere Fachleute, die sich da reingeklinkt haben, unter anderem auch Professor Püschel, der da sehr, sehr engagiert mitgearbeitet hat und dazu beigetragen hat bei diesem Fall. Und tatsächlich wurde dann aufgeklärt, wer diese Frau getötet hat. Man hat auch dann letztlich den Leichnam gefunden, was auch sehr, sehr wichtig ist für die Angehörigen. Denn solange man nicht weiß, was mit jemandem passiert ist, man hat kein Grab, an dem man trauern kann.
Ja,
Das ist
ja.
ganz, 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 ganz wichtig für die Familie, für die Angehörigen. Am allerliebsten möchte man natürlich jedem wünschen, dass derjenige, der vermisst ist, gesund wieder auftaucht. Ne, das ist ganz klar. Aber diese Ungewissheit und dass man kein Grab hat, an dem man trauern kann, das ist furchtbar. Und wenn man dann letztlich irgendwann diesen Menschen findet und dann beerdigen kann und dann dahin gehen kann und man hat vielleicht einen Grabstein oder wie man das auch immer dann handhaben möchte, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das war ein Cold Case, der auch, über den ich über Jahre oder fast Jahrzehnte berichtet habe. Den ich lange begleitet habe und ein sehr, sehr spannender, aber auch ein sehr, sehr bedrückender Fall.
Also der Fall, der mich am allermeisten bisher, wie soll ich das sagen, beschäftigt hat und auch immer wieder beschäftigt, ist Frauke Liebs. Den kennst du bestimmt auch. Die ist, ich,
Stichwort?
die ist 96, glaube ich, zur Fußball-WM ist die verschwunden. Man hat erst den Ex-Freund verdächtigt, mit dem sie zusammen gewohnt hat. Und dann ist sie irgendwie, die hat dann angerufen öfter und hat irgendwie ganz kryptische Sachen gesagt und irgendwann wurde sie tot gefunden. Und das war richtig, richtig gruselig. Und die Mutter versucht jetzt irgendwie nach ihrer Pensionierung, deswegen kam ich da jetzt drauf, weil du das schon mal gesagt hast oder vorhin
Ja.
gesagt hast mit dem Polizisten, versucht sie jetzt nochmal diesen Fall anzustupsen, weil sie
Aha.
einfach herausfinden möchte, wie ihre Tochter gestorben ist.
Ja, also das hört sich total gruselig an und was du da erzählst und mit Sicherheit auch für alle Beteiligten ein ganz, ganz schweres Schicksal. Und ich kann der Mutter nur wünschen, dass sie irgendwann die Wahrheit erfährt und dass sie irgendwann weiß, was passiert ist, weil diese Ungewissheit ist ganz furchtbar zermürbend. Das haben wir eben auch in Gesprächen mit mehreren Leuten erfahren. Diesen konkreten Fall kenne ich nicht, aber das hört sich nach einer ja, ganz besonderen und besonders traurigen und spannenden und auch gruseligen Geschichte an.
Das Fiese ist, dass es auch spannend ist. Eigentlich dürfte es gar nicht spannend sein, aber es ist so, also diese Telefonate, bei einem True Crime Podcast wurde das so rekonstruiert, wie dieses Gespräch war. Und die hat zum Schluss immer nur, beim letzten Gespräch immer nur Mama, Mama, Mama gesagt. Und da habe ich gesagt, stell dir vor, du willst irgendwas kodiert sagen und das Gegenüber versteht dich nicht und du stirbst deswegen. Das ist doch schrecklich, oder?
Oh, furchtbar. Furchtbar.
Ja, total. Oh, ich habe immer Gänsehaut, wirklich.
Wo spielt dieser Fall?
Wo das war?
Welches Bundesland oder welche Stadt, weißt du das?
Nordrhein-Westfalen muss das gewesen sein.
Okay. Muss ich mich mal mit befassen, also interessiert mich sehr.
Ja, mach das mal, ich bin gespannt. Warte mal, jetzt müssen wir mal weitermachen. Wir sind schon wieder so abgedriftet, aber das ist so interessant, was du erzählst. Wie muss ich mir dann eigentlich vorstellen, wie ihr zusammenarbeitet? Ich kann das nicht so ganz fassen, weil du schreibst ja und erzähl einfach mal.
Also bei den Schreibbüchern ist es natürlich so, es gibt viele Fälle, die wir gemeinsam kennen, habe ich ja schon gesagt, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn wir dann beispielsweise sagen, in unserem neuen True Crime Buch soll der Fall X auch eine Rolle spielen, dann bin ich vielleicht schon in dem Prozess gewesen oder auch wahrscheinlich in dem Prozess gewesen, kenne also vieles davon. Professor Püschel könnte natürlich aus einer anderen Perspektive, aus der des Rechtsmediziners. Wir tragen dann das Material zusammen und was wir über den Fall wissen, versuchen noch weitere Recherchen anzusetzen, weil allein aus der Gerichtsberichterstattung kann man unter Umständen diesen Fall nicht komplett erfassen. Dann schreiben wir den. Tatsächlich habe ich als Journalistin natürlich beim eigentlichen Schreiben den größeren Anteil, weil das ist mein Beruf. Aber ich muss sagen, dass auch Professor Püschel ein guter Autor ist, dass er vielleicht ein bisschen anders schreibt, als man als Journalist tun würde. Aber entscheidend ist natürlich, was da als Produkt rauskommt. Und ich denke, da ticken wir auch ähnlich, dass wir sagen, was gehört in die Geschichte rein, was ist vielleicht weniger wichtig, was den Leser vielleicht verwirren würde. Natürlich setzen wir uns ganz oft zusammen und reden über die Fälle, um die es geht. Und besprechen, was da nur reingehört, wer vielleicht sich nochmal um weitere Informationen kümmert, wer welchen Aspekt dann übernimmt, den zu schildern. Aber das eigentliche Schreiben ist eher bei mir, aber ich möchte ausdrücklich betonen, nicht ausschließlich. Also er schreibt auch an den Büchern mit und das ist auch ganz großartig. Und wenn es jetzt um den Thriller ging, Totenpuzzle oder auch den, an dem wir jetzt arbeiten, da setzen wir uns auch ganz oft zusammen, entwickeln die Geschichte gemeinsam, die Charaktere gemeinsam, wie ist die Mordmethode, wie findet man am Ende den Täter, wie findet man ihn, was ist der entscheidende Fehler, den er macht. Also wir entwickeln gemeinsam diese Geschichte und dafür ist ganz, ganz viel Zusammenarbeit nötig, dass man sich eben immer wieder zusammensetzt, unterhält. Wir entwickeln die Geschichte aber nicht, wie manch anderer Autor es macht, dass man, ich sag mal, die Kapitel von 1 bis, was weiß ich, 55 durchplant. Also in Kapitel 1 passiert das, in Kapitel 2 passiert das und dass man dann hinterher sozusagen das abarbeitet, sondern das ist, wir haben festgestellt, ein kreativer Prozess, dass wir beispielsweise dann sagen, wir haben uns grundsätzlich überlegt, es gibt die und die Morde, es gibt die und die Täter, das sind die Hauptpersonen, das sind unsere Ermittler. Am Ende kriegen sie ihn oder sie kriegen ihn nicht, aber die Details der Story entwickeln sich eigentlich eher beim Schreiben oder eben beim dritten Treffen, wo wir sagen, Mensch, da passt was nicht so ganz, was wir uns eigentlich ausgedacht hatten, müssen wir anders entwickeln. Also ich nenne das gerne so, dass man, also wir festgestellt haben, dass auch unsere Charaktere eine Art Eigenleben entwickeln.
Habe ich also schon gehört.
Ja, wir stellen uns zwar bestimmte Dinge vor, meinetwegen unsere Chefermittlerin kann das und das und macht das und das. Und im Laufe der Geschichte stellen wir fest, Mensch, die entwickelt sich ja ein bisschen ganz anders, als wir es eigentlich geplant hatten. Aber es ist gut so, wie sie sich entwickelt. Und dann freuen wir uns über diesen kreativen Prozess. Ich finde das total spannend, dass auf diese Weise zu machen und dann auch ja, sich eben auch so ein bisschen selber die Geschichte entwickeln zu lassen. Also wie gesagt, natürlich haben wir ein Konzept, wir haben einen Plan, aber die Details überraschen uns auch manchmal. Und dann stellen wir fest, Mensch, das ist ja eine Sache, die sich jetzt in der Situation aufdrängt, wo wir vielleicht jetzt etwas anders erzählen, als wir es uns ursprünglich ausgedacht hatten. Und also ein wirklich sehr, sehr kreativer Prozess. Ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß.
Da muss man aber auch wirklich gleich ticken, glaube ich. Ach, das finde ich gut.
Ja.
Das finde ich wirklich gut. Oh, das hört sich so schön an.
Natürlich gibt es auch mal eine Idee, wo der eine sagt, ich könnte mir das und das vorstellen und der andere dann sagt, ach nö, aus den Gründen passt das vielleicht nicht. Aber das sind dann Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen ist das wirklich eine sehr harmonische Zusammenarbeit. Ich genieße das sehr und ich denke, Professor Püschel geht es genauso, dass es eben einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten und zu sagen, Mensch, wir arbeiten auf ein gutes Produkt hin, das wir gut finden, also ein gutes Buch hin. Und wir hoffen natürlich, dass es dann auch den Lesern Spaß macht.
Ich habe jetzt noch ein paar Fragen hier stehen, aber wir haben sowas von überzogen. Ich glaube, wir sind schon eine Stunde dran, wenn ich so auf die Uhr gucke.
Okay.
Das ging echt wahnsinnig schnell irgendwie. Deswegen frage ich jetzt noch eine einzige Frage. Und zwar, wer ist denn auf die Idee mit dem Podcast gekommen von euch?
Tatsächlich war es keiner von uns beiden, sondern der Chefredakteur der Zeitung, für die ich arbeite, der natürlich auch mitgekriegt hat, der auch das begleitet hat. Also ich sag mal, er weiß ja, dass wir die Bücher geschrieben haben und fand das wohl selber total spannend, was wir da machen und hat dann angeregt, dass wir diesen Podcast machen, Professor Püschel und ich. Und wir waren sofort sehr interessiert und auch, ich kann fast sagen, Feuer und Flamme, weil das eine Möglichkeit natürlich ist, Fälle darzulegen und auch ein Publikum zu erreichen, das wir vielleicht sonst nicht erreichen würden. Also Leute, die, sagen wir mal, nicht gerne lesen, die aber Bock auf erzählte Geschichten haben. Und das fanden wir sehr reizvoll, diese Aufgabe. Und wir machen das jetzt seit über 3,5 Jahren und uns gehen die Geschichten nicht aus.
Ja, das glaube ich. Ihr habt ja auch wirklich viel Erfahrung.
Ja.
Also ich muss sagen, ich stehe ja total auf Podcasts. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich komme ja selber überhaupt gar nicht mehr bei all den Abonnierten hinterher. Deswegen muss ich auch euren jetzt erstmal wieder nachholen.
Bitte.
Ich glaube, ich höre den jetzt völlig anders. Jetzt, wo ich ein bisschen von dir kennengelernt habe, wird das wahrscheinlich ein ganz anderes Hörerlebnis sein.
Ja, wir haben mittlerweile, ich glaube, fast 100 Podcasts aufgenommen. Also da hast du ein bisschen was zu tun.
Ja, das stimmt. Ja, ein paar hatte ich schon zwischendurch mal gehört, aber ich weiß nicht, welche Fälle das waren. Ich hatte es auf jeden Fall in meinen Abos.
Gut.
Also das war wirklich super interessant, was du erzählt hast. Und wahrscheinlich könnte der Podcast auch noch eine weitere Stunde gehen. Ich freue mich total, dass du da warst.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Ich werde mir auf jeden Fall mindestens eins von euren True Crime Büchern zulegen und es lesen. Und wahrscheinlich werde ich dann wahrscheinlich alle lesen. Ich kenne mich.
Ja, super. Finde ich gut.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns nochmal bei den mörderischen Schwestern bei irgendeiner Veranstaltung.
Ich würde mich freuen. Ich finde das super. Und
ich habe mich
gefreut, hier bei dir zu sein und von meinem Beruf zu erzählen. Das hat Spaß gemacht.
Sehr schön, das freut mich. Ja, dann bis demnächst.
Ja, danke.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich habe mich ja schon immer gefragt, wie Gerichtsreporter arbeiten. Jetzt habe ich endlich meine Antworten bekommen, obwohl wahrscheinlich mir morgen noch 5000 andere Fragen einfallen. Aber ich fand es wirklich spannend. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und hört euch, nein, hört euch nicht, sondern lest einfach mal in die Bücher rein. Und ja, dann werdet ihr die wahrscheinlich auch alle lesen wollen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.